Willkommen beim Podcast der Yacht, Europas größtem Segelmagazin. Hier geht's um Boote, Segelpraxis, Menschen und Abenteuer. Um alles, was ihr über das schönste Hobby der Welt wissen müsst. Segeln für die Ohren.
Ich weiß, wir hängen alle ziemlich durch. Die Olympischen Spiele sind vorbei. Das Sommerloch hat sich noch nie so tief angefühlt wie nach diesem großen sportlichen Sommer 2024. Wie muss es da erst unseren Athletinnen und Athleten gehen? Wir sprechen heute mit unseren Olympioniken auf dem Wasser. Anna Markfort und Jannis Maus. Jannis, wir beginnen mit dir. Wie geht's dir? Hast du auch ein Loch nach Olympia oder bist du mental immer noch so auf höchster Kurve?
Ja, also momentan bin ich noch schon auf dieser Olympia-Welle und schwappe da so ein bisschen mit. Ich bin eigentlich gestern erst in der Heimat angekommen und bin noch so ein bisschen dabei, das alles zu verdauen, diese ganzen Erlebnisse, Eindrücke, die ganzen Zeremonien, Opening, Closing Ceremony. Da gibt's auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen was zu verarbeiten, zu verdauen und von daher bin ich noch nicht in ein Loch gefallen, sondern ja, wie gesagt, schwimme eigentlich noch mit dieser Euphorie, Adrenalinwelle mit.
Du warst Deutschlands Kitesurfer auf dem Wasser in Marseille. Einziger deutscher Vertreter im Kitesurfen, geht auch nicht anders, weil sich nur einer qualifizieren konnte. Und du hast natürlich davon geträumt, dir was um den Hals hängen zu können. Jetzt am Ende wurdest du Fünfter, was Wahnsinn ist. Ja, du bist fünftbester Kitesurfer. Was überwiegt, welches Gefühl bei dir so, ah, Mist, knapp verpasst, weil die Bedingungen irgendwie nicht ideal für dich waren? Oder sagst du, komm, ich war bei Olympia dabei, ein größerer Traum kann sich gar nicht erfüllen?
Ja, das muss ich, glaube ich, ein bisschen differenziert betrachten. Natürlich hätte ich mir sehr gerne was um den Hals gehangen und es ist genauso, wie du es gesagt hattest, wie du es angeschnitten hattest. Es waren wirklich ja auch die ganze Woche über sehr eintönige Bedingungen. Wir sind eigentlich praktisch nur unseren größten Kite gefahren. Es war Flachwasser, es war tricky Bedingungen, also war mal ein bisschen weniger, mal ein bisschen mehr. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass wir auch ein bisschen mehr, ja, so generell einfach ein bisschen mehr Wind kriegen und auch ein bisschen mehr Variabilität und auch mehr Rennen überhaupt fahren. Wir sind jetzt 7 Rennen gefahren. Das ist für einen Kite-Wettkampf ist das nichts. Also geplant waren 16, bei der WM sind wir 20 Rennen gefahren, bevor es in die Medal Races ging. Und da habe ich, glaube ich, auch in der Retroperspektive so ein bisschen gelernt, dass ich früher hätte ein bisschen aggressiver rangehen sollen. Das heißt, wir sind, man erwartet natürlich nicht einfach nur 7 Rennen zu fahren. Von daher bin ich am Anfang wirklich eher so gefahren, okay, fahr jetzt mal ein paar safe Top-10-Ergebnisse und dann kannst du gegen Ende hin angreifen. Aber wie gesagt, dann kam kaum noch ein Ende und jetzt am Ende in den Halbfinals gegen den am Ende Olympiasieger rauszufliegen, ist natürlich keine Schande. Da kann ich auf jeden Fall mit meinem 5. Platz sehr, sehr zufrieden sein und dieses Erlebnis embracen, einfach genießen, dabei gewesen zu sein. Es wäre aber trotzdem schön gewesen, natürlich auf dem Treppchen zu stehen, ganz klar.
Ja, auf jeden Fall. Wir beide saßen kurz vor Olympia noch zusammen in einem Drachenboot bei einem Benefizrennen. Und ich hatte dich eine Zeit lang nicht gesehen und du hattest ungefähr 10 Kilo Muskelmasse zugelegt, um einfach das Idealgewicht für deine Sportart zu haben. Und jetzt im Nachhinein muss man sagen, also wäre bei dem Leichtwind natürlich 10 Kilo weniger besser gewesen, oder?
Das sollte man meinen. Es ist aber sogar eher in die andere Richtung. Also wir hatten, wir hatten wenig Wind, aber als es dann eben genau drauf ankam, also bei uns im Format ist es eben so, am letzten Tag, am allerletzten Tag bei den Medal Races, da kann man im Grunde genommen fast noch vom 10. auf den 1. Platz nach vorne fahren. Und eben an diesem Tag hatten wir gerade den Übergangsbereich zwischen unserem größten Kite und dem zweitgrößten Kite. Sowohl an dem Tag als auch generell ist es eher so, je mehr Gewicht man mitbringt, auch bei Leichtwind, umso besser kann man ja im Grunde genommen sich dem Kite entgegenstellen, kann den Druck ins Board bringen und auch dann eine höhere Geschwindigkeit fahren. Von daher wären sogar eher 3, 4, 5 Kilo mehr auf der Waage nochmal besser gewesen. Aber also ich glaube, das wäre für mich praktisch nicht mehr drin gewesen. Ich habe so hart im Gym gearbeitet. Wir sind, ich bin mit dem Athletikcoach wirklich nochmal richtig, richtig hart rangegangen. Allein in den letzten 7 Monaten habe ich nochmal 7, 8 Kilo Muskelmasse zugenommen. Und da wäre, glaube ich, kaum noch mehr drin gewesen. Von daher kann ich mich auch auf dem oder in dem Aspekt sehr, sehr glücklich schätzen.
Ja. Erzähl uns zum Schluss noch, wie Olympia war. Also wie er draußen, ja, wir können uns das ja gar nicht richtig vorstellen. Was geht in diesem Olympiadorf ab? Wie seid ihr miteinander? Wie ist der Kontakt? Seid ihr wild? Macht ihr Party? Seid ihr total fokussiert? Oder ist das alles von allem ein bisschen? Oder wie läuft das?
Dadurch, dass wir die Segelwettkämpfe ja auf mehrere Tage aufgeteilt haben, also die verschiedenen Segeldisziplinen, die alle in Marseille gestartet sind, haben nacheinander sozusagen ihre Rennen gehabt. Deswegen konnte ich zum Glück zur Eröffnungszeremonie, konnte da schon richtig viel Energie quasi auch von außen aufsaugen von den Leuten, die einem da auf der Seine von den Ufern aus zugecheert haben. Diese absolut phänomenale Lasershow, also dieses ganze Olympiagefühl mitnehmen. Bin dann zurück in das olympische Satellitendorf in Marseille. Da dann sind wir alle sehr, sehr fokussiert gewesen. Da war also natürlich geht's immer durch die Medien, dass im olympischen Dorf alles recht wild zugeht.
Genau, dass irgendwie Kondome verteilt werden und so ein Quatsch, ne? Aber das ist Schwachsinn, ne?
Das ist so ein bisschen, glaube ich, überhyped. Während des Wettkampfs sind alle wirklich sehr, sehr fokussiert. Also wir haben ja ein sehr, sehr gutes Segelteam in Deutschland, waren da alle gemeinsam irgendwie füreinander da während des Wettkampfs. Wenn es gut gelaufen ist, konnte man den anderen anfeuern, wenn es schlecht gelaufen ist. Hat man sich abends irgendwie getroffen und eine Runde Tischtennis gespielt, so zum Ablenken. Also da haben wir eine sehr, sehr gute Balance gefunden. Wobei ich muss jetzt auch sagen, so am Abschluss, als wir alle durch waren, am Donnerstag ging es dann für uns freitags direkt nach Paris. Da haben wir uns erst noch ein bisschen Sport angeschaut von anderen Athleten, zum Beispiel Bronze in der Staffel oder die unsere Goldkugelstoßerin, da waren wir live im Stadion dabei. Und dann gab's auch ein bisschen Party. Also vielleicht hört man es noch ein bisschen an der Stimme, die ist noch ein bisschen heiser. Da wurde sehr, sehr viel mitgegrölt und auf jeden Fall dieses Event Olympia zelebriert.
Jetzt haben viele davon geredet, Deutschland hat so ein starkes Seglerteam. Es sind so wahnsinnig gute und erfahrene Seglerinnen und Segler dabei und jetzt holen wir keine Medaille. War das ein Thema bei euch?
Es war auf jeden Fall präsent. War, ich will es jetzt nicht nur auf die Bedingungen schieben. Ne? Wir hatten zwar alle mit dem wenigen Wind zu kämpfen, aber das gilt natürlich eben so für die anderen Nationen. Klar. In fast jeder Segelklasse sind wir weniger Rennen gefahren, als eigentlich geplant waren, sodass dann viele Comeback-Stories, die man jetzt von großen Namen wie Philipp Buhl oder Basti Kördel oder sowas erwartet hätte, sind dann leider nicht oder konnten leider nicht realisiert werden. Natürlich waren wir auch als Team so ein bisschen, ja, schon enttäuscht, keine Medaille zu holen. Aber ich persönlich nehme da jetzt eigentlich nur noch mehr Energie mit für die nächsten Wochen, Monate, Jahre, dass wir es einfach schaffen, in LA dann, wenn das Venue auch ein bisschen, ja, zumindest fürs Segeln, zum Kiten, sicherer ist, dass wir da dann quasi unsere Erfahrung und unser Können ausspielen können, dass wir da dann auf jeden Fall eine Medaille holen.
Das wäre meine letzte Frage gewesen. Also du rechnest fest mit LA und willst versuchen, dich auch dafür wieder zu qualifizieren, weil du schreibst ja nebenbei auch mal kurz eine Doktorarbeit, also Zeit ist ja begrenzt.
Heute Vormittag war ich schon in der Uni und habe das einmal quasi so ein bisschen durchgequatscht, durchgespielt,
echt, ne?
Wie das die nächsten Jahre abläuft. Also ich fange jetzt zum 1. September mal direkt mit meiner Dissertation an, werde da natürlich auch gut Zeit rein investieren und dann so ein bisschen jonglieren müssen zwischen dem Kiten und der Doktorarbeit. Wobei, das ist ja auch eine Doktorarbeit in der Windturbulenzforschung, von daher kann ich das immer ganz gut verknüpfen. Und dann auf lange Sicht, ich will jetzt noch nicht genau sagen, ob ich jetzt direkt durchstarte und wieder Vollgas gebe, weil die letzten Monate echt anstrengend waren. Ja. Und ich da ein bisschen Pause, glaube ich, vom Kiten mir nehmen möchte und auch, glaube ich, darf. Aber dann würde ich es gerne für 28 als so eine Art Team-Effort ansehen. Also ob das jetzt ich bin oder unser Nachwuchsfahrer Jan Fester, der dann zu Olympia fährt. Ich glaube, wir können da eine sehr, sehr gute Symbiose schaffen und einfach als Team Deutschland, als Kite-Team Männer Deutschland oder auch mit Leonie, wenn sie noch weitermacht, einfach diesen coolen Sport vorantreiben und für uns Kiter oder auch für die Segler dann in LA eine Medaille holen.
Janis, Vielen, vielen Dank. Ich kann dir nur sagen, wir außerhalb von Olympia, wir sind wahnsinnig stolz auf dich. Alle, die dich kennen, haben so mitgefiebert und mitgezittert. Und ey, Medaille oder nicht, uns ist es egal. Ich weiß dir natürlich nicht ganz, aber nur, dass du weißt, wir alle sind mega stolz auf dich. Du bist immer noch der beste deutsche Segelteilnehmer gewesen. Und ey, viel Glück für die Zukunft und ich freue mich aufs nächste Jahr mit dir im Drachenboot.
Ja, allerbesten Dank.
Weiter geht's mit Anna Markfort, die mit Simon Dijsch im 470er Mixed eigentlich die schwärzesten Stunden ihrer Karriere erlebt hat. Anna, schätze ich das richtig ein oder male ich das zu schwarz?
Nee, ich glaube, du hast das schon ganz gut abgeleuchtet. Ich glaube, wir hatten innerhalb von kurzer Zeit die besten Momente unserer Karriere mit dem Gewinn der Qualifikation gegen super starke Teamkameraden in Deutschland. Und dann kurze Zeit später bei den Spielen, doch einen sehr, sehr harten Rückschlag.
Mhm. Ihr habt zwei Flaggen gekriegt, das war euer Aus. Wenn man es von außen gesehen hat, denkt man so, das gibt's doch gar nicht. Das ist so ein bisschen wie der nicht gegebene Handelfmeter der deutschen Nationalmannschaft gegen Spanien, wo man so sagt, so, warte mal, das haut doch nicht hin, das geht nicht. Ging es dir auch so in dem Moment?
Ja, also letztendlich haben wir die erste Flagge im vorletzten Rennen bekommen, am Tag vorher, am Start. Da haben wir schon gesagt, wir müssen relativ risikoreich starten in der absoluten Lehposition am Pin-End bei super wenig Wind und einiges an Strom. Und da war wohl eine Bewegung zu viel da. Das mag sein, da haben wir den Kringer auf jeden Fall ohne zu murren akzeptiert und ihn dann auch gemacht. Das ist ja die erste Flagge, die wir dann kassieren mit zwei Strafkringeln. Und bei der zweiten Flagge, ja, muss man dann aufgeben. Und ich habe noch am Abend gesagt, naja, aber die muss man auch erstmal bekommen. Und ich habe in meiner Karriere ein oder zwei Flaggen bisher bekommen. Und die sind schon sehr, sehr lange her. Und wir haben auch in der Vorbereitung nochmal extra mit einem Jury-Member trainiert, der uns eben gesagt hat, worauf geachtet wird, was erlaubt ist, was nicht. Und letztendlich waren am nächsten Tag so leichte Winde, dass eigentlich ein Pumpen eh nicht in Frage gekommen ist. Und als wir uns dann wirklich im allerletzten Rennen dieser Olympischen Spiele, wie sich ja dann nachher herausgestellt hat für uns, wir uns auf dem letzten Downwind befunden haben, und in ganz guter Position, um immerhin noch ins Medal Race fahren zu können, sagte Simon dann, ja, jetzt kommt eine Flagge. Und ich habe ihn gefragt, für wen denn? Weil es für mich so weit in der Ferne lag, dass wir eine Flagge bekommen würden. Er sagte dann, ja, die kommen zu uns. Und ich war komplett fassungslos. Konnte es nicht verstehen. Habe auch direkt angefangen zu weinen, weil ich ganz genau wusste, was das für uns bedeutet. Das bedeutet, dass wir das Rennen aufgeben müssen. Das bedeutet, dass unsere Chancen auf einen Medal Race und ein einigermaßen versöhnliches Endergebnis dahin sind, weil der Wind zu dem Zeitpunkt von 5 bis 6 Knoten am Start in dem Rennen auf 3 bis 4 Knoten zu dem Zeitpunkt gedroppt ist. Und ja, so wie wir Marseille in den letzten 2 Wochen kennengelernt haben, da dann auch nichts mehr nachkommt. Von daher war das ja schon sehr herber Schlag in die Magengrube, der auch echt wehgetan hat.
Ja, uns allen. Also alle, die euch kennen und alle, die in Deutschland mitgefiebert haben, konnten das alle nicht fassen. Also das ist jenseits von allem, was vorstellbar war. Sag uns, wie es dir jetzt geht, ein paar Tage später. Also du warst heute beim Bürgermeister in Kiel zum Empfang und das ist ja viel Ehrerei. Sagst du so, das Ganze lief so maximal unglücklich, dass du auch sowas noch gar nicht genießen kannst? Oder wie geht's dir jetzt?
Tatsächlich hatte ich wahrscheinlich die dunkelsten Stunden wirklich direkt danach. Wir haben tatsächlich noch 3 Stunden auf dem Wasser gewartet und ich habe diese 3 Stunden nicht aufhören können zu weinen. Und habe da schon ziemlich viel an Emotionen auf dem Wasser gelassen. Nichtsdestotrotz stand für mich im Vordergrund, dass ich Leonie Meyer noch weiterhin unterstütze, die im Wettkampf war. Ganz genau, sie war meine Zimmernachbarin und somit war für mich klar, dass sobald ich im Hotel bin oder bei ihr bin, ich mich zusammenreiße, da meine Emotionen hinten anstelle und mein Ergebnis und einfach für sie da bin. Nichtsdestotrotz war es dann in den Stunden, wo sie im Hafen war und ich alleine auf dem Hotelzimmer, ja, schon nochmal sehr emotional für mich. Aber ich glaube, das deutsche Team, das deutsche Segelteam vor allem, sich da wirklich von seiner besten Seite gezeigt hat und Simon und ich sehr, sehr gut aufgefangen wurden. Wir hatten Familie und Freunde in Marseille, die natürlich alle mitgelitten haben und die uns ja zum Glück noch genauso lieb haben wie vorher.
Ja, klar.
Vielleicht sogar noch mehr. Mehr als wir uns vielleicht in den Momenten selber lieb gehabt haben. Ja, und letztendlich war es dann wirklich schön, dass wir im Team nochmal nach Paris fahren konnten. Wir haben zusammen noch 2 Tage in Paris gehabt, haben einige Sportarten uns noch anschauen können, bei anderen deutschen Athletinnen und Athleten zum Beispiel bei den Beachvolleyballern mitfiebern können und anfeuern können und auch deren Medaillen feiern können. Und dann letztendlich auch die Abschlussfeier mitgenommen und das hat doch für vieles wettgemacht. Hat sicherlich auch verdrängt die Auseinandersetzung mit dem eigenen Ergebnis. Das steht auch noch an, dass wir da eine ausführliche Auswertung machen. Aber erstmal geben wir uns reichlich Zeit, um das zu verarbeiten.
Hat irgendwer doof reagiert?
Tatsächlich nicht.
Ne? Das ist, glaube ich, wichtig zu sehen.
Naja. Ich glaube, wir selber haben am doofsten reagiert im Sinne von, wie wir mit uns selber ins Gericht gehen, was wir uns selber natürlich auch für einen Druck aussetzen, einen Erwartungsdruck von uns an uns selber, aber auch einen Druck, den wir in andere projizieren. Also ob das jetzt eine Trainingsgruppe ist, für die wir ja stellvertretend quasi bei den Spielen waren, die wir auch gerne weiter vorne platziert hätten. Aber auch für das deutsche Team, natürlich auch jetzt im Zusammenhang mit den medaillenlosen Spielen für die deutsche Segelnationalmannschaft in Marseille.
Ja.
Ja, was natürlich ein bitterer Ausgang ist, was sich keiner erhofft hat, womit keiner gerechnet hätte, weil wir in vielen Bootsklassen eben gute Ausgangslagen hatten. Was aber sicherlich auch der den Bedingungen geschuldet war und dem Fakt, dass viele deutsche Segler bei ein bisschen mehr Wind ein bisschen besser sind und dann ihre Schwierigkeiten haben, bei mediterranen 4 bis 5 Knoten sich zu platzieren.
Schielst du trotzdem jetzt schon nach LA und sagst, da herrschen im Pazifik definitiv andere Bedingungen oder sagst du so, nee, erstmal alles weg, erstmal runterfahren oder wo stehst du gerade?
Also, bis vor den Spielen habe ich gar nicht an danach gedacht. Für mich galt der volle Fokus auf jetzt Paris und Marseille für uns. Bei der Abschlussfeier, als dann die Einblender kamen, wie Snoop Dogg am Strand von L.A. da gespielt hat, dachte ich so, hui, das ist ja irgendwie ganz cool da. Es ist eine lange Kampagne. Es sind 4 Jahre, die dann jetzt noch kommen. Ich glaube, um jetzt eine verbindliche Aussage zu treffen zu können, ist es noch deutlich zu früh. Aber ja, ich meine, ich liebe das Segeln und das war definitiv nicht das Segeln, was ich gerne hätte zeigen wollen. Das waren nicht die Bedingungen, die auch Werbung für den Segelsport machen.
Nee, überhaupt nicht.
Und das ist so ein bisschen das, was mich unversöhnlich zurücklässt und wo ich auf jeden Fall das Feuer in mir selber deutlich noch brennen spüre. Simon und ich haben gesagt, wir wollen auf jeden Fall die deutsche Meisterschaft am Bodensee jetzt noch mitnehmen und dann mal schauen. Also es ist noch nicht der letzte Satz geschrieben, aber wir wissen auch beide, dass wir jetzt erstmal ein bisschen Urlaub gebrauchen können und wenn eine nächste Kampagne kommt, dann muss die gut geplant sein. Wir werden beide nicht jünger, was im Segelsport ja an sich schon mal gut ist, als Erfahrungssportart. Aber müssen natürlich auch noch ein paar andere Dinge auf die Kette kriegen. Bei Simon steht das Jurastudium ja noch hoch auf dem Zettel, aus dem ich ihn ja vor 2 Jahren da aus der Bibliothek rausgeholt habe. Sodass da sicherlich einiges an Planung noch gemacht werden muss. Aber abschreiben würde ich es auf keinen Fall. Und ich liebe den Segelsport, ich liebe das Segeln und in meinem Kopf ist es ähnlich wie nach meiner verlorenen Quali für die Spiele in Tokio, dieses Gefühl von, das kann es jetzt noch nicht gewesen sein.
Ja, so fühlt sich das auch von außen an. Du konntest nicht zeigen, was du kannst.
Nee.
Ich hoffe trotzdem, dass du irgendwann zurückblickst und denkst, boah, ich war bei Olympia dabei. Lief scheiße, war aber trotzdem geil.
Ja.
Kannst du dir das vorstellen, dass das irgendwann so weit kommt?
Ja, sicherlich.
Okay.
Auch ein sehr ehrliches und sehr schnelles Jahr. Ich finde, dass schon die letzten Tage mit dem Team mich anders geprägt haben, als jetzt diese letzten Regattatage sich als Prägung bei mir zurückgelassen haben. Das ist schon was ganz, ganz Besonderes und das ist das, wo ich immer hin wollte, als ich 2009 mit dem Segeln im Alter von 15 Jahren angefangen habe.
Fast zu spät eigentlich, ne?
Dann 16, ja genau, fast zu spät, haben meine Schwester und ich uns als Ziel gesetzt, die Olympischen Spiele. Und verdammt, das Ziel habe ich gewonnen, nur setzen habe ich ja dann auf dem Weg dahin immer noch neue Ziele.
Ja.
Und wer mich kennt, der weiß, dass ich mich durchbeiße. Und wir haben uns durch Marseille durchgebissen und es wäre auch schön, nochmal ein bisschen schöner segeln zu können.
Anna, vielen, vielen Dank. Auch, dass du dir in dieser Phase die Zeit nimmst. Ich weiß, dass das auch nicht selbstverständlich ist und bin total dankbar, dass du bei diesem Podcast dabei bist. Und wünsche ganz viel Glück und wir sehen uns spätestens auf der Kieler Woche 2025, hoffe ich.
Das machen wir. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Das war der Segel-Podcast der Yacht. Alle 2 Wochen neu, immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns oder schreibt uns an podcast@yacht.de. Und wenn ihr mehr auf die Ohren braucht, klickt unbedingt auf Meilen und Zeilen, der Abenteuer-Podcast des Delius Klasing Verlags. Nur bei uns gibt's echte Abenteuer direkt ins Ohr.